Deutschlandfunk. Der Tag.
You know, this is one of the central questions that the world faces today is what can we trust? How do we establish authenticity? Authenticity of documents, authenticity of claims, authenticity of ourselves.
Sagt Edward Snowden über die Fragen, die uns eben seit jeher, aber vielleicht auch ganz besonders im digitalen Zeitalter bewegen. Also, wem können wir trauen und was ist authentisch? Können wir ihm eigentlich trauen? Das ist ja auch so eine Frage. Einem Mann, der in Russland vor den amerikanischen Behörden Zuflucht gesucht hat, der ja amerikanische Geheimnisse verraten hat? Das frage ich, während mein Huawei-Smartphone mit Android-Betriebssystem neben mir liegt. Also Stichwort Spionieren. Vertrauen im digitalen Zeitalter, das ist so eine Sache. Und auch darum geht es gleich im Gespräch über Edward Snowden und ein Gespräch mit ihm. Vorher möchte ich auf zwei etwas handfestere Themen schauen. Zum einen die Wahlen in Israel, wo ja zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres ein neues Parlament gewählt wird und Ministerpräsident Netanyahu ernsthaft in Bedrängnis kommen könnte. Und wir sprechen nochmal über die Frage von CO2-Bepreisung und dröseln auf, was denn jetzt eigentlich der Unterschied ist zwischen einer Steuer und dem Zertifikatehandel. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin! In Israel wurde erst im April gewählt und eigentlich sah sich Benjamin Netanyahu da schon vor seiner nächsten Amtszeit als Ministerpräsident. Ja, und dann scheiterte die Regierungsbildung, weshalb die Bürgerinnen und Bürger des Landes morgen wieder an die Urne müssen. Parlamentswahl nächster Teil. Es ist eine Wahl, in der vor allem die religiöse Spaltung des Landes eine Rolle spielt. Das erklärt uns Benjamin Hammer, Korrespondent im ARD-Studio Tel Aviv. Aber es geht natürlich auch mal wieder um die Siedlungspolitik und ganz massiv um Netanyahus persönliches Schicksal. Ihm droht nämlich eine Anklage. Aber der Reihe nach. Also, eine Forderung, an der Ex-Verteidigungsminister Lieberman die letzte Regierungsbildung platzen ließ, die ist, auch streng religiöse Männer zum Wehrdienst verpflichten zu wollen. Das ist Liebermanns Plan und dieser Plan, der polarisiert in Israel ziemlich heftig. Benjamin, wieso?
Wenn wir uns in einen säkularen jüdischen Israeli oder eine säkulare jüdische Israelin versetzen, also Juden, die nicht streng religiös sind, dann merken wir, wie emotional das Thema ist. Denn diese Gruppe von Juden, säkular, weltlich, nicht so religiös, die müssen zur Armee, Männer und Frauen, 2 bis 3 Jahre. Danach können sie weiterhin als Reservisten eingezogen werden. Und hier in Israel liegt auf der Hand, bedeutet Armeedienst eben relativ schnell möglicherweise kämpfen, Krieg, Lebensgefahr, töten. Also ein schwieriges Thema. Und wenn jetzt die ultraorthodoxen Männer sagen, machen wir nicht, unser Leben verschreiben wir einzig und allein der Tora, der Heiligen Schrift und Gott. Dann sagen eben diese säkularen Israelis, das geht gar nicht, das ist unfair, wir riskieren unser Leben. Und säkulare Mütter und Väter sagen, das geht gar nicht. Ich mache mir Riesensorgen um meinen Sohn oder meine Tochter, die gerade Wehrdienst leistet. Und die ultraorthodoxen Juden, die können einfach nur in der Tora lesen, salopp formuliert, verkürzt formuliert, aber du merkst schon, total emotional.
Ja, und ein Thema, mit dem man dann offensichtlich auch einen Teil der Gesellschaft als Wählerinnen und Wähler durchaus mobilisieren könnte.
Auf jeden Fall, das hat Avigdor Lieberman erkannt, du hast ihn angesprochen, einst Weggefährte, politischer Freund von Netanyahu, Büroleiter, Generalsekretär des Likud. Später hat er sich abgesetzt politisch und eben vor ein paar Monaten erkannt, okay, dieses Land ist zerrissen in ultrareligiös, ultraorthodox, streng religiös und säkular. Und Lieberman, der auch die vielen aus der Sowjetunion und der ehemaligen Sowjetunion eingewanderten Juden repräsentieren möchte, der sagt eben, da sind unsere Freiheiten bedroht. Wir wollen am Schabbat einkaufen gehen können. Wir wollen am Schabbat Bus fahren können. Wir wollen Schweinefleisch essen können und so weiter. Und man merkt, das ist eines der Wahlkampfthemen.
Mit Blick auf die Parteien, ist da jetzt noch irgendwas anderes nennenswert anders als bei den Wahlen im April?
Es gibt ein paar neue Bündnisse, ein paar Taktierereien, aber insgesamt müssen wir sagen, diese Blöcke, die sind gleich geblieben. Mhm. Also ein relativ linker Block, ein Mitte-Links- bzw. Zentrumsblock, da ist Benny Gantz mit Blau-Weiß mit drin und eben relativ viele rechte, Mitte-Rechts- und ultrarechte Parteien. Und da hat sich nicht viel verändert und das könnte zu einem Problem werden, denn das bedeutet ja, auch nach dieser Wahl könnte es schwierig werden, eine Koalition zu bilden. Eine wichtige Verschiebung, die gibt es aber, haben wir gerade schon angedeutet, Avigdor Lieberman mit seinem Kurs, der konnte nämlich mit diesem Thema, was viele offensichtlich bewegt, die Zahl der Mandate laut Umfragen, wir müssen mal gucken, ob es so kommt, aber laut Umfragen kann der die Zahl der Mandate im Vergleich zum April verdoppeln. Also das ist wirklich so, manche sagen der Königsmacher oder Königsmörder.
Netanyahu, der hat jetzt ja nochmal vor der Wahl gesagt, dass er das Jordantal annektieren will, ist bisher nur besetzt. Er will auch die jüdischen Siedlungen im Westjordanland im Prinzip legalisieren, anerkennen. Das hat er heute auch nochmal im Radio betont. Wen versucht er mit solchen Äußerungen für sich zu gewinnen?
Viele Wähler. Wir müssen am Anfang kurz einordnen. Die meisten Israelis, nicht nur die Rechten, auch die politisch eher Mitte-Linken, die sagen, Israel muss im Jordantal bleiben, zum Beispiel. Wenn wir das aufgeben, dann wird Israel zu schmal geografisch und das ist ein Sicherheitsrisiko. Also es ist gar nicht mal so unpopulär, wenn Netanyahu sowas ankündigt. Dann guckt er aber natürlich spezifisch auf die politisch rechten Wählerinnen und Wähler, rechts von seinem Likud. Zum Beispiel auf das Wahlbündnis Yamina. Und das ist ein Wahlbündnis, dem er Stimmen abnehmen möchte. Und deshalb im Moment diese Annektierungsrhetorik. Und gestern, finde ich, hat er nochmal eine Schippe draufgelegt. Da hat sich das israelische Kabinett im Westjordanland getroffen, in einer israelischen Siedlung, die sogar nach israelischem Recht illegal ist. Mhm. Also da zeigt sich schon, wie deutlich Netanyahu dieses Signal setzen will, Siedlungen, Annektierung, finde ich super.
Das heißt aber auch, dass er im Prinzip gerade eine Politik vertritt, die eine Zwei-Staaten-Lösung dann letztlich undenkbar machen würde.
Kommt auf die Perspektive an, wenn man die Zwei-Staaten-Lösung so definiert wie die Vereinten Nationen, auch Deutschland, die Europäer und die Palästinenser, dann ja. Mhm. Denn die ist ja so definiert, dass man sagt, diese Grenzen sollten zumindest basieren auf den Linien von 1967 beziehungsweise davor, vor der Eroberung Israels des Westjordanlandes. Mhm. Es geht um einen palästinensischen souveränen Staat mit einem zusammenhängenden Gebiet und so weiter. Und der Netanyahu hat ja letzte Woche schon so eine Karte veröffentlicht, wo er zeigen wollte, welche Gebiete man im Jordantal annektieren möchte. Da gab es viel Blau und in der Mitte ein ganz bisschen Orange. Das ist die ziemlich bedeutende palästinensische Stadt Jericho. Die wäre nach den Plänen von Netanyahu umgeben, man könnte auch sagen umzingelt von israelisch kontrolliertem Gebiet. Ist sie jetzt schon de facto, das würde dann aber so richtig zementiert. Und mir persönlich fehlt dann auch die Fantasie, wie ein palästinensischer Staat im Sinne eines Staates rauskommen könnte. Mhm. Die Israelis und Netanyahu könnten natürlich immer noch argumentieren, ja, da bauen wir Tunnel und Straßen und das wird schon irgendwie gehen. Aber ich bin schon sehr skeptisch. Hm.
Gucken wir nochmal auf Netanyahu selbst. Diese Wahl hat für ihn ja nicht nur mit Blick auf sein Amt unter Umständen Konsequenzen, sondern auch persönlich, weil ihm eine Klage droht. Was genau ist, steht da im Raum?
Es geht um mehrere Korruptionsvorwürfe, mögliche Korruptionsfälle. Ich nenne mal zwei, haben die einen oder anderen vielleicht auch schon gehört, weil die ihn schon jahrelang begleiten. In einem Fall geht es um teure Geschenke, Champagner und so weiter, die er von reichen Geschäftsleuten angenommen haben soll. Der Vorwurf, dass er ihnen dafür politische Gefallen getan hat. Der zweite Vorwurf, es gab und gibt eine Zeitung, wo Netanyahu sagt, die schreibt viel zu sehr gegen mich, das ist unfair und so weiter. Und Netanyahu soll versucht haben, diese Berichterstattung der Zeitung zu beeinflussen, indem er versprochen hat, ein Gratisblatt, was ihm gewogen ist, so ein bisschen zu drangsalieren, schlechtere Bedingungen zu machen. Das wäre, das sagen die Ankläger, möglicherweise illegal. Und es könnte schon am 2. Oktober, also nicht mehr lange hin, zu einer Anhörung kommen und dann wenig später zu einer Anklage gegen Netanyahu, den aktuellen Premierminister Israels.
Und wenn er jetzt die Wahl gewinnt, also weiterhin im Amt bleibt, würde ihn das davor bewahren oder könnte das ihm trotzdem drohen?
Das ist die wirklich spannendste Frage dieser ganzen Wahl. Wenn jetzt die eine oder der andere Hörer denken, boah, schon wieder wählt Israel, was soll das alles? Jetzt wird es richtig spannend, weil es geht für Netanyahu um alles. Mhm. Wenn der Mann 61 Mandate als Koalition versammeln kann von 120, dann sieht es wirklich so aus, dass diese 61 Abgeordneten ihm Immunität geben, Immunität verschaffen, ein Gesetz schaffen, das da lautet, ein Knesset-Abgeordneter und damit auch Netanyahu, der ist immun, das darf nicht passieren, dass der jetzt irgendwie angeklagt wird. Und damit, wenn das oberste Gericht da mitgeht, wäre Netanyahu aus dem Schneider. Deswegen geht es für den Mann eben nicht nur um werde ich jetzt noch weiter Premierminister sein, sondern es geht ums politische Überleben, möglicherweise auch um die Frage, ob der Mann ins Gefängnis muss oder nicht. Wenn ihr diese 61 Mandate als Regierungskoalition nicht hinkriegt, dann gibt es auch keine Immunität, dann hat Netanyahu möglicherweise ein Riesenproblem.
Aber das ist ja schon ein bisschen krass, dass dann er als Regierungsführer quasi Gesetzgebung gestaltet, die ihn persönlich vor Strafverfolgung schützen kann. Wird das in irgendeiner Form in Israel kontrovers diskutiert?
Ja, bei der Hälfte der Bevölkerung sicherlich, weil das Land ist gespalten und natürlich gibt es Leute, die sagen, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein. Das sagt die Opposition natürlich genauso und hier in Tel Aviv gehen die Leute jetzt in letzter Zeit nicht mehr so häufig, aber gerade im Frühjahr gab es viele Protestplakate, da stand Crime Minister, nicht Prime Minister drauf, also Premierminister des Verbrechens. Aber weil das Land so gespalten ist, gibt es immer noch genug Israelis, die sagen, hey, der Netanyahu, super Typ, hat uns Sicherheit gebracht, hat uns Wirtschaftswachstum gebracht. Und entweder sagen sie, mein Gott, diese paar Korruptionsfälle, schwamm drüber. Oder sie sagen, das ist eine Verschwörung von den Eliten, von den Medien. Und Netanyahu spielt damit auch. Also er hat erst kürzlich wieder gesagt, die wollen mich alle vernichten, die Medien, die Akademiker und so weiter. Und das ist der Grund, warum es ja kontrovers diskutiert wird, aber mitnichten ein Großteil der Wähler oder ein überragender Anteil der Wähler jetzt sagen würde, das lasse ich dem Netanyahu nicht durchgehen und die Koalitionspartner ja auch nicht. Also es ist ganz interessant, er braucht andere Parteien, die ihm Immunität geben. Und es ist ein so krasses Machtspiel geworden, dass die sich auch denken zum Beispiel, hey, der Netanyahu, der schuldet uns was, wenn wir ihm Immunität geben. Sprich, dann kann eine kleine Partei möglicherweise viele Kabinettsposten bekommen, viele Inhalte, weil der Preis, den Netanyahu bezahlen muss, für die Immunität so hoch ist. Also du merkst, es wird spannend.
Wir machen heute die Aufforstung der CDU.
Okay. Die CDU, die hat seit heute Vorstellungen in Sachen Klimaschutz. Es ist ja Endgame-Woche. Am Freitag soll das sogenannte Klimakabinett seine Vorstellungen vorlegen, was Deutschland jetzt in Sachen Klimaschutz tatsächlich tun kann. Und ein Element, das ist schon klar.
Wer stärker die Umwelt verschmutzt, soll künftig mehr bezahlen. Wer weniger CO2 verbraucht, soll profitieren.
CO2-Steuer oder Zertifikatehandel. In jedem Fall soll es also einen Preis für CO2 geben. Die CDU hat nun heute ein Konzept vorgelegt, das eine CO2-Steuer ausschließt. Wir haben am Freitag ja schon mal hier im Podcast ausführlich über das Thema insgesamt gesprochen, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir in dieser Debatte die Begriffe CO2-Steuer und Zertifikate schon ziemlich selbstverständlich benutzen, aber ohne dass allen so hundertprozentig klar ist, was das eigentlich heißt. Also gucken wir uns das jetzt nochmal ganz genau an, gemeinsam mit Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion. Georg, also vielleicht zunächst mal, was ist die grundsätzliche Idee, das grundsätzliche Ziel einer solchen CO2-Bepreisung?
Es geht darum, Treibhausgase einzusparen, CO2 und andere Treibhausgase, und zwar da, wo es am wenigsten wehtut. Das Kalkül ist, wenn CO2 ein Kostenfaktor ist, also wenn der Ausstoß irgendwas kostet, dann überlegt sich jeder Unternehmer und auch jeder Verbraucher, das nach Möglichkeit zu vermeiden, weil wir wollen ja alle weniger bezahlen. Und je teurer das wird, desto ideenreicher werden wir. Also beispielsweise bei der Heizung, wir heizen mit Heizöl oder mit Gas. Das ist billiger als die Wärmepumpe oder der Einbau einer Wärmedämmung. Wenn jetzt das Heizöl oder das Gas durch den CO2-Preis teurer wird, dann lohnt sich die Dämmung eher. Und dadurch wird dann am Ende in dem Bereich CO2 eingespart. Das Ganze ist allerdings ein bisschen sozial blind. Das gilt für Arm und Reich, für die sich es leisten können und für die sich es nicht leisten können.
Das heißt, um das einmal zusammenzufassen, also Produkte und auch, ich sage mal, Dienstleistungen, die in irgendeiner Form CO2-intensiv sind, die werden dann letztlich teurer.
Ja, genau. Die werden dann letztlich teurer und das ist auch der Sinn der Sache. Es gibt dabei einen Weg, dass sie nicht so stark teurer werden oder dass sie überhaupt nicht teurer werden, nämlich den bei der Produktion oder bei der Erbringung der Dienstleistung, das CO2 einzusparen. Wenn zum Beispiel ein Industriebetrieb ein eigenes Windrad hat, dadurch wird CO2-freier Strom hergestellt, da muss er nicht mehr so viel Kohlestrom kaufen und kann dann weniger fürs CO2 ausgeben und diesem Preisanstieg entgegensteuern.
Also das ist das Marktwirtschaftliche, was dann immer betont wird, dass die Unternehmen es quasi selbst in der Hand haben, Maßnahmen zu ergreifen, damit ihre Produkte letztlich nicht teurer werden durch das CO2.
Genau, und der Privatverbraucher dann, ich habe ja das Beispiel mit der Heizung genannt, genauso.
Jetzt gibt es unterschiedliche Modelle, einmal die CO2-Steuer und dann die CO2-Zertifikate. Jetzt hat die CDU schon gesagt, eine Steuer wollen wir nicht. Lass uns da trotzdem einmal drauf gucken. Wie würde so eine CO2-Steuer funktionieren?
Eine CO2-Steuer, die würde so funktionieren, dass es einen Betrag X gibt pro Tonne CO2. Mhm. Der Sachverständigenrat für Wirtschaft, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die haben zum Beispiel vorgeschlagen 50 Euro pro Tonne. Mhm. Mit einer Perspektive, dass es bis 2030 auf 130 Euro pro Tonne wächst. Dadurch wird dann CO2 zuverlässig verteuert. Jeder weiß, um wie viel, kann kalkulieren und kann dann kalkulieren, ob Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen, in Einsparung von CO2 sich lohnen. Das Ganze hat aber einen Haken. Man weiß nicht, was bei dieser Berechnung rauskommt. Ein gut situierter SUV-Fahrer zum Beispiel kann sagen, okay, Benzin wird teurer, ist mir doch egal, ich fahre trotzdem genauso viel weiter wie bisher und es wird gar nichts eingespart. Der Preis kann auch so hoch sein, dass man unter Umständen übers Ziel hinausschießt und dadurch negative Effekte in anderer Weise hat, dass zum Beispiel sozial Schwache besonders stark betroffen sind. Das weiß man nicht genau. Man weiß genau, wie teuer der CO2-Ausstoß wird und kann dann hinterher die Wirkung begutachten.
Und wenn ich das richtig verstehe, eine CO2-Steuer würde dann letztlich im Prinzip auch unter Umständen alle Produkte, die in irgendeiner Art und Weise CO2 im Produktionsvorgang ausstoßen würde, also all diese Produkte unter Umständen teurer machen.
Ja, je nachdem, wie man die Steuer ansetzt. Mhm. Also in der Überlegung ist ja zum Beispiel Heizöl zu besteuern. Dann würde das Heizen zum Beispiel teurer, Benzin zu besteuern und Diesel, dann würde der Verbrennungsmotor teurer, das E-Auto vielleicht konkurrenzfähiger. Das Ganze hat einen wichtigen Vorteil, den wir noch nennen sollten, nämlich das könnte ganz schnell per Federstrich eingeführt werden. Mhm. Man macht ein Gesetz, da steht die Steuer drin, steht drin, wie hoch es ist und fertig. Das ist bei der Alternative Zertifikatehandel anders, da ist es schwieriger.
Die Steuer würde dann aber auch nur auf bestimmte Sektoren anfallen und nicht unbedingt auf Bereiche wie Landwirtschaft etc. Ich denke da jetzt insbesondere an sowas wie Lebensmittelpreise, weil wenn man jetzt eine CO2-Steuer auf alle Produkte ansetzt, könnte das ja auch bedeuten, dass letztlich sowas wie Fleisch teurer wird.
Ja, das könnte es. Ein bisschen teurer wird es vermutlich werden, denn der Bauer braucht ja auch einen Trecker zum Beispiel, den er mit Diesel betreibt. Aber ob das Methan, das Rinder zum Beispiel ausgasen, auch besteuert wird, das ist eine Sache des Gesetzgebers. Das kann man machen, das kann man auch bleiben lassen. Wenn man es macht, hat man eine zusätzliche Wirkung für das Klima.
Okay, dann lass uns auf den Vorschlag Nummer 2 gucken, die CO2-Zertifikate. Es gibt ja jetzt schon einen europaweiten Handel und die Idee ist jetzt, diesen Zertifikatehandel auszuweiten. Wie funktioniert das Ganze?
Man kann den Handel ausweiten, beispielsweise auf Bereiche, die bisher noch nicht betroffen sind. Man kann, und das ist auch in der Diskussion, den Verkauf von Benzin und Diesel an Privatleute, von Heizöl an Privatleute mit einem Zertifikat unterlegen, sodass der Großhändler die Zertifikate nachweisen muss, wenn er das CO2 meinetwegen an die Tankstelle oder an den Heizöl-Einzelhändler verkauft. Das hat einen Vorteil, man kann nämlich die Zahl der Zertifikate sehr genau bestimmen. Man kann sagen, okay, der Sektor Verkehr kriegt für diese und jene Zwecke 100 Millionen Tonnen im Jahr 2020 zum Beispiel und das sinkt dann bis zum Jahr 2030 auf meinetwegen auf die Hälfte und damit ist zuverlässig erreicht, dass der CO2-Ausstoß in dem Verkehrssektor sich halbiert. Wie teuer das Ganze dann wird, das weiß man dafür nicht, das regelt dann der Markt.
Also nehmen wir an, der Gesetzgeber schreibt vor, wir haben jetzt hier 100.000 Tonnen CO2 für den Zweig Energiewirtschaft. Die Energiewirtschaft stößt aber letztlich dann doch mehr als diese 100.000 Tonnen CO2 aus. Was passiert dann?
Das darf sie nicht. Sie darf nur eine Energieerzeugungsanlage betreiben, wenn sie die notwendigen CO2-Zertifikate vorweisen kann. Sonst wird die Anlage behördlich stillgelegt. Der Energiesektor ist ja schon vom Emissionshandel betroffen und da läuft das so. Da sinken die Emissionen sehr planmäßig. Es gibt allerdings in den letzten Jahren stark Kritik an dem Emissionshandel. Die Preise wären viel zu niedrig, die reichen für alle. Sie bieten überhaupt keinen Anreiz, CO2 einzusparen. Inzwischen ist das ein bisschen anders. Inzwischen steigen die Preise und Braunkohlekraftwerke werden weniger gebraucht. Gaskraftwerke kommen verstärkt in den Markt und das spart schon CO2.
Also auch hier gilt, die Zertifikate müssen teuer genug sein, damit es sich für diejenigen, die sie kaufen müssen, lohnt, weniger CO2 auszustoßen.
Ganz genau. Wenn die Zertifikate ganz billig ist, wird zwar das Ziel erreicht, aber das nur deshalb, weil das Ziel viel zu wenig ehrgeizig war.
Mhm. Dieser Verkauf von Zertifikaten oder aber auch die Einführung einer Steuer, das würde ja Geld einbringen. Geld, das der Staat hätte. Was passiert dann damit?
Da gibt es ganz viele Ideen. Es wären zunächst einmal einfach Einnahmen, Staatseinnahmen, die in den allgemeinen Staatssäckel fließen. Man kann sie an die Bürger zurückgeben. Das ist für die soziale Akzeptanz eine ziemlich gute Idee. Es gibt aber jede Menge andere Forderungen. Zum Beispiel die Stromsteuer zu senken, ist zum Teil auch eine Rückgabe an den Bürger. Die Ausgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz davon zum Teil zu bestreiten. Man kann die Sanierung von Häusern damit zusätzlich bezuschussen. Es gibt also ganz viele Begehrlichkeiten und ganz viele Ideen, was man mit dem Geld machen kann. Da wird den zuständigen Politikern bestimmt was einfallen. Aber zunächst mal ist es eine Steuer, die nicht zweckgebunden ist. Man könnte theoretisch damit auch unsere Verpflichtungen aus dem NATO-Haushalt erfüllen und die Rüstungsausgaben steigern.
Wir hatten heute Morgen bei uns in der Frühsendung Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung im Interview. Und er hat unter anderem gesagt, dass man im Prinzip die CO2-Steuer und auch die CO2-Zertifikate wirkungsgleich gestalten könnte. Warum haben wir dann so eine große Debatte darüber?
Ich glaube, dass das daran liegt, dass wir zwei Parteien in der Regierungskoalition haben, die unterschiedliche Gesellschaftsbilder haben. Die SPD ist mit Steuern immer relativ leicht bei der Hand. Die sagt, mit Ökosteuern kann man steuern, dafür sind sie auch da. Die CDU lebt davon, dass sie eine Partei der Marktwirtschaft ist, dass sie versucht, Steuern möglichst nicht einzuführen. Das gehört auch zu ihrem Wahlprogramm. Und wenn man dann das Gleiche mit Zertifikaten macht, dann kommt man damit wesentlich besser bei den eigenen Wählern an. Und deswegen versucht jeder, sein Konzept durchzukriegen. Und es läuft auf einen Kompromiss raus, der zum Beispiel sein könnte, Zertifikate mit Preisober- und Preisuntergrenze. Das wäre dann ein Hybridmodell. Oder man fängt erstmal mit Steuern an, weil das ganz schnell geht. Zertifikatehandel braucht unter Umständen jahrelange Vorbereitung und das kann man dann langsam das eine in das andere überführen.
Dann sind wir gespannt, was am Freitag als Kompromiss stehen wird. Ich danke dir für diese Erklärung, Georg.
Ja, bitteschön.
Morgen, am Dienstag, da erscheint das Buch von Edward Snowden. Whistleblower, der das digitale Gebaren der US-Geheimdienste öffentlich gemacht hat und gezeigt hat, wie die auf alles zugreifen, was sie digital in die Finger bekommen können. Snowden lebt jetzt in Russland im Exil, zumindest vorerst. Eigentlich wollte er ja gerne Asyl in Europa bekommen. Snowden gibt nicht allzu gerne Interviews, aber rund um die Buchveröffentlichung dann jetzt eben doch. Und auch den Kollegen unserer Medienredaktion, Stefan Koldehoff und Stefan Fries, haben mit ihm gesprochen. Und die Zusage kam, nachdem sich die Kollegen schon so knapp 3 Jahre drum bemüht haben um ein solches Interview. Bevor wir gleich auch über die Glaubwürdigkeit von Snowden sprechen, wollte ich von Stefan Fries erstmal wissen, ob man sich nicht zu sehr zum Werbeträger macht, wenn man jetzt plötzlich auf ein solches Interview eingeht.
Nö, das kommt ja ganz drauf an, wie man das Interview dann macht. Also natürlich wissen wir, dass das jetzt wegen des Buches die Zusage ist. Aber ich sag mal so, wenn wir vor fast 3 Jahren uns nicht drum bemüht hätten, hätten wir es jetzt auch nicht bekommen. Mhm. Insofern kann man das als Aufhänger sehen, aber es ist ja oft so, dass die Leute auch ein Interesse haben, ihre Sachen rauszubringen. Das ist bei Schauspielern nicht anders, bei Kinofilmen ist das nicht anders. Die Frage ist dann, wie geht man damit um? Und wir haben eben nicht versucht, das Buch nachzuerzählen, wie das manche Zeitungskollegen gemacht haben, die einfach Stichworte gedroppt haben und dann durfte Snowden die Geschichte nochmal erzählen, sondern wir haben ihn halt nach bestimmten Dingen gefragt, nach seiner aktuellen Lage, nach seiner Zukunft, nach dem Stand der Überwachung und seinem Einsatz für Journalismus.
Okay. Wie seid ihr denn überhaupt zusammengekommen, also rein technisch betrachtet?
Das war insofern ganz lustig, als dass der erste Vorschlag, also wir hatten nicht direkt Kontakt mit ihm bis zum Gespräch selber, sondern mit Mittelsleuten. Er hat Google Hangouts vorgeschlagen. Mhm. Und jetzt weiß man ja, dass Snowden Google gegenüber sehr kritisch ist, weil er gesagt, die geben alles weiter, was ihr denen so sagt. Jede Suchanfrage, jede E-Mail, die ihr darüber verschreibt. Und dann haben wir uns schon gewundert und gedacht, ist das wirklich Snowden? Kann das sein? Das hat uns ein bisschen misstrauisch gemacht und dann hier im Haus auch einigen Aufruhr, weil das technisch nicht unbedingt sehr alltäglich ist, dass wir damit arbeiten. Und dann haben wir später doch Jitsi Meet benutzt. Das ist eine App, wo man sich verschlüsselt treffen kann, was auch mit einer lustigen Geschichte verbunden war, die man auch im Interview hören kann. Am Anfang ist eine dritte Person im Raum, also ein dritter Account ist da, wo Snowden darauf hinweist und sagt, seid das ihr? Und wir haben zuerst gedacht, das sind wirklich wir, weil wir hatten so einen Plan B und noch einen Laptop angeschlossen. Und dann stellte sich nach 5 Minuten raus, nee, das sind wir gar nicht. Und dann haben wir den Raum gewechselt. Und er sagte, das sei ihm in den letzten Tagen öfter passiert, dass einfach Leute versuchen, an seine Kommunikation ranzukommen. Das war in dem Fall egal und das war auch der Grund, warum er eigentlich Google Hangouts vorgeschlagen hat, weil er sagt, das ist eh ein Interview, das geht eh öffentlich. Hm. Wir besprechen nichts Geheimes. Und Google Hangouts ist für viele einfach viel leichter zu bedienen als verschlüsselte Messenger.
Okay, aber da haben wir schon so ein schönes Beispiel für eine Situation, die irgendwie komisch ist und wo er sagt, das passiert ihm so öfter. Das bringt mich zu der Frage, die mich bei diesem ganzen Interview beschäftigt hat, nämlich die Frage der Glaubwürdigkeit. Also wie geht man damit journalistisch um? Weil Edward Snowden ist ja mit Blick auf sein Leben durchaus zurückhaltend aus Gründen, weil er Strafverfolgung befürchten muss durch die USA. Und er sagt in diesem Interview ja viele Dinge, die wir nicht journalistisch nachprüfen können.
Das stimmt, ja. Angefangen damit, dass wir gar nicht wissen, wo er war. Mhm. Weil man kann sich im Internet von überall einwählen. Er sagt, er sei in seinem Apartment in Moskau gewesen, das er da gemietet hat, ein Dreizimmer-Apartment und eben nicht im Bunker eingesperrt, wie das manche wohl glauben. Das müssen wir einfach hinnehmen. Das ist, ich meine, wir wissen, dass er da festgesetzt ist. Ich glaube, man hätte es mitbekommen, wenn er da nicht mehr wäre. Es gäbe auch Gründe für die USA zu sagen, wenn er da nicht mehr wäre. Natürlich gibt es immer Dinge, die man nicht überprüfen kann. Das hat man in vielen Interviews so. Und wenn dann nichts dagegen spricht, wenn man keinen Anlass hat, daran zu zweifeln, muss man das natürlich erstmal hinnehmen. Aber man kann ja trotzdem einzelne Dinge kritisch hinterfragen. Wir haben am Anfang gefragt, wie können wir sicher sein, dass sie es sind? Dann haben wir ein bisschen über Deepfakes gesprochen, also die Möglichkeit, die es noch nicht perfekt gibt, ein Live-Gespräch vorzutäuschen mit einem falschen Gesicht, das man zum Beispiel führt. Das gibt es so noch nicht. Man ist dann natürlich, also man sah es, er sah aus wie Edward Snowden. Wir waren mit Edward Snowden verabredet über seinen Agenten, über seinen Verlag. Ne, man kann dann davon ausgehen, dass er das ist, aber das sind so Absicherungsmöglichkeiten, die wir haben. Aber wenn sich da jemand kurz vorher reingehackt hätte, der aussieht wie Edward Snowden, schwierig.
Dass wir darüber sprechen, das zeigt für mich ja auch so ein bisschen, dass gerade bei dieser Thematik, beim Zusammenschalten mit dieser Person, auch so ein kleines bisschen, ich will nicht sagen Paranoia, aber schon auch sehr viel begründeter Zweifel dabei ist.
Ja, aber die Paranoia stellt sich nämlich schon beim Lesen ein. Also ich habe ja sein Buch gelesen.
Ja.
Und mich dann nochmal erinnert an das, worüber wir vor 6 Jahren gesprochen haben und habe ja nochmal Citizen vorgesehen, diesen Dokumentarfilm über ihn mit ihm. Und man liest es dann und liegt auf dem Bett und das Handy liegt daneben und man denkt sich, wer guckt mir gerade zu beim Lesen? Ich meine, es ist natürlich ein unspektakulärer Akt, aber man entwickelt natürlich ein gewisses Misstrauen. Und als dieser Dritte im Chat war, das hat Snowden sofort bemerkt, wir haben das gar nicht mehr bemerkt. Also der hat natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit dafür.
Was mich zu der Frage bringt, ob sich eigentlich gefühlt irgendwas verändert hat seit Snowden. Also, oder nicht gefühlt, sondern insgesamt. Ich habe mein Smartphone hier mit im Raum.
Ja, ich auch.
Ja, also wir sind immer umgeben von Smartphones, damit im Prinzip auch immer umgeben von Wanzen. Obwohl wir eigentlich ja durch die Enthüllung von Edward Snowden wissen, Google gibt sehr viel weiter. Wir haben es von Amazons Alexa gehört, dass da Gespräche mitgeschnitten wurden. Wir wissen es von Facebook. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir durch Snowden schlauer geworden sind in unserem alltäglichen Handling. Wie siehst du das?
Für mich würde ich das wahrscheinlich auch sagen, wenngleich ich darauf achte, dass ich, also ich benutze jetzt zum Beispiel Signal tatsächlich seit 2 Wochen. Das ist die App, die Edward Snowden auch empfiehlt. Mhm. Vorher habe ich auch Telegram benutzt, aber man stößt immer wieder an den Punkt, dass man denkt, ja, manche Leute sind über bestimmte Apps nicht erreichbar, ne? Die kann man nicht unbedingt überzeugen. Dann kommt man immer so an Grenzen und denkt, ja Gott, so schlimm ist es ja auch nicht, ich habe ja nichts zu verbergen, der alte blöde Spruch. Er sagt aber, dass sich tatsächlich Sachen verändert haben. Zum einen auf der Geheimdienstseite, die entwickeln sowieso ständig neue Gadgets, neue Programme, neue Maßnahmen, um Sachen zu überwachen. Man kann dem gar nicht immer so präventiv ausweichen. Aber er sagt auch, es wird mehr verschlüsselt als früher.
Mhm.
Er hat uns eine Grafik gezeigt, dass ab 2013, also bei den Enthüllungen, sozusagen der Anteil der Leute, die verschlüsseln, von 30% auf 40%, 50% hochgegangen ist. Und tatsächlich gibt es ja auch sowas. Wir benutzen mehr HTTPS-Seiten im Netz. Das sind verschlüsselte Webseiten. WhatsApp hat auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit anderen Problemen. Facebook steckt dahinter und nutzt natürlich diese Metadaten. Aber die Inhalte werden mehr und mehr verschlüsselt. Und deswegen, das rechnet er sich auch ein bisschen an, dadurch, dass er darauf hingewiesen hat, was es für Möglichkeiten gibt, sind die Leute sich im Einzelnen bewusster geworden, was nicht heißen muss, dass die Geheimdienste unbedingt sozusagen ihre Überwachung zurückgefahren haben. Die versuchen nämlich jetzt nicht an die verschlüsselte Kommunikation zu kommen, sondern die versuchen schon am Anfang, so einen Endpunkt der Kommunikation, bevor sie verschlüsselt wird und nachdem sie entschlüsselt wurde, ranzukommen.
Du erzählst jetzt recht detailreich von dem, was er auch berichtet hat. Ihr habt ein bisschen mehr sogar als eine Stunde mit ihm gesprochen. Wie hast du ihn denn erlebt als offen oder teilweise auch verschlossen?
Ich glaube, er redet nicht ganz so gerne über sich selbst. Mhm. Wir haben das gar nicht so ausführlich gemacht, aber die Leute interessieren sich natürlich immer auch für die Person. Mhm. Aber er schreibt in seinem Buch natürlich auch viel über sich selbst, weil er auch weiß, die Geschichte der Datenüberwachung, mein Anliegen, transportiert sich über meine Person. Er weiß natürlich, wie wir Medien funktionieren, dass wir die Geschichten auch über Figuren erzählen wollen.
Und wie auch die Menschen funktionieren, die sich für die Geschichten interessieren.
Genau, eben. Dass wir bedienen sozusagen das, wo wir glauben, dass wir auch die Geschichte erzählen können. Mhm. Und deswegen erzählt er sozusagen dosiert Geschichten über sich. Das Buch ist auch ausdrücklich geschrieben als eine Erklärung für seine Familie, seine Freunde, mit denen er ja auch kaum Kontakt haben kann in den USA, um ihnen zu erklären, warum habe ich das gemacht, wie ist das passiert. Und er ist aber natürlich in 6 Jahren sehr medienerfahren geworden und weiß genau, wie er seine Geschichten erzählen kann. Da ist natürlich eine gewisse Professionalität dahinter, die man jetzt nicht unbedingt kommt. Wir haben ihm am Ende noch eine Frage gestellt, weil er erzählt immer so gerne, dass er bei dieser US-Fastfood-Kette Taco Bell, dass er da gerne hingegangen ist, aber die gibt es in Russland nicht. Und als es um die Asylfrage ging, ob er Asyl in Deutschland er bewirbt sich um Asyl in Deutschland, woraufhin der Kollege Stefan Koldorf sagte, ja, Sie müssen wissen, es gibt hier kein Taco Bell in Deutschland, das sollten Sie sich nochmal überlegen, woraufhin er sehr gelacht hat. Pointe ist, es gibt Taco Bell in Deutschland. Aber nur auf US-Militärbasen.
Da würde ich nicht hingehen, Edward Snowden bin.
Genau.
Und natürlich erlaube ich mir an dieser Stelle auch noch den Hinweis, dass das komplette Interview mit Edward Snowden natürlich online verfügbar ist, auf deutschlandfunk.de. Nicht nur in der deutschen Übersetzung, wie wir das ja im Deutschlandfunk On-Air-Programm immer machen, sondern es gibt auch das englische Original. Soweit der Tag am, oh Gott, jetzt muss ich nachgucken, 16. September 2019. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören und natürlich auch danke für Feedback und Fragen an dertag@deutschlandfunk.de. Tschüss.